Wir wollen uns gerne an drei Abenden mit dem Propheten Maleachi beschäftigen. Und ich lese heute Abend aus den ersten beiden Kapiteln etwas vor. Beginnen wir mit Maleachi 1, Vers 1. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch Maleachi. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt? Vers 6. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich den Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht, spricht der Herr, der Heerscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprecht, womit haben wir deinen Namen verachtet, die ihr unreines Brot auf meinem Altar darbringt und doch sprecht, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Und wenn er Blindes darbringt, um es zu opfern, so ist es nichts Böses. Und wenn er Lahmes und Krankes darbringt, so ist es nichts Böses. Bring es doch deinem Statthalter dar. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder Rücksicht auf dich nehmen, spricht der Herr der Heerscharen. Und nun fleht doch Gott an, dass er uns gnädig sei. Von eurer Hand ist das geschehen. Wird er um euretwillen Rücksicht nehmen, spricht der Herr der Heerscharen. Wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlösse, damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündetet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Heerscharen, und eine Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand an. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen, und an jedem Ort wird geräuchert dargebracht werden meinem Namen, und zwar reine Opfergaben, denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber entweiht ihn, indem er spricht, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen, seine Speise ist verächtlich. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. Und ihr blast ihn an, spricht der Herr der Heerscharen, und bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke. Kapitel 2. Und nun, ihr Priester, an euch ergeht dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr, der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden und eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue euch Mist in das Angesicht, den Mist eurer Feste, und dann wird euch zu ihm hintragen. Vers 7. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und das Gesetz sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Ihr aber seid abgewichen vom Weg, habt viele Straucheln gemacht im Gesetz. Vers 10. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos, einer gegen den anderen, indem wir den Bund unserer Väter entweihen? Juda hat treulos gehandelt und ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das er liebte, und ist mit der Tochter eines fremden Gottes vermählt. Der Herr wird den Mann, der das tut, aus den Zelten Jakobs ausrotten, den Wachenden und den, der einen Laut von sich gibt und den, der dem Herrn der Heerscharen eine Opfergabe darbringt. Und zweitens tut ihr dieses, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu eurer Opfergabe wendet, noch Wohlgefälliges aus eurer Hand annimmt. Und ihr sprecht, warum? Weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, da sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat nicht einer sie gemacht? Und sein war der Überrest des Geistes. Und was wollte der eine? Er suchte einen Samen Gottes. So hütet euch in eurem Geist und handle nicht treulos gegen die Frau deiner Jugend. Denn ich hasse Entlassung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Herr der Heerscharen. So hütet euch in eurem Geist, dass ihr nicht treulos handelt. Ihr habt den Herrn mit euren Worten ermüdet und ihr sprecht, womit haben wir ihn ermüdet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Herrn und an ihnen hat er gefallen? Oder wo ist der Gott des Gerichts? Bevor wir zu diesen Versen kommen, möchte ich zunächst was Allgemeines sagen, was uns wohl bekannt sein dürfte. Und zwar, in 1. Korinther 10 lesen wir, dass alles das, was Israel, das irdische Volk, betraf, so heißt es wörtlich, als Vorbilder für uns geschehen ist. 10, Vers 6. Oder, diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ist ein großer Gedanke. Er besagt, dass diese Dinge, die im Volk Israel geschahen, gewissermaßen geschahen um unseretwillen. Das ist enorm. Das würden wir nie glauben, dass das so möglich wäre, dass Gott ein irdisches Volk Dinge erleben ließ, damit wir heute daraus einen Nutzen ziehen. Dass Israel gewissermaßen für uns eine Illustration ist, einmal für das Versagen des Volkes, aber andererseits auch für die Art und Weise, wie Gott handelt. Wir lernen ihn kennen im Alten Testament. Wir wissen und wir erfahren, wie er mit diesen Dingen umgeht. Es ist um unseretwillen geschehen und um unseretwillen niedergeschrieben. Auch die ganze Geschichte des Volkes Israel. So dürfen wir sie anschauen und dürfen daraus lernen. Jetzt ist der Prophet Maleachi der letzte Prophet des Alten Testamentes. Damit endet das Alte Testament, der letzte Schriftprophet. Und man muss ein wenig vor Augen haben, wie es dahin kam, was hier geschildert ist. Was ist im Volk Gottes geschehen? Und diese Dinge, die geschehen sind, wohlgemerkt, sie bilden Wahrheiten ab, die uns betreffen. Das ist ein Gedanke, der ist glücklicherweise in unserer Mitte noch sehr ausgeprägt und vorhanden. Er war früher auch unter anderen Gläubigen vorhanden. Er ist, so meine ich, doch weitestgehend verschütt gegangen bei vielen Gläubigen. Ja, dass das, was Israel widerfuhr, ein Bild ist dessen, was auch die Versammlung, die Gemeinde, die Kirche erlebt, das ist heute nicht mehr allgemein in der Christenheit so vorhanden. Wohlgemerkt, in der Vergangenheit war es das schon. Es wird uns vielleicht noch bewusst sein aus der Schulzeit, dass zum Beispiel Luther 1520 eine der wichtigen Schriften der Reformation veröffentlicht hat mit dem Titel Die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Ja? Für Luther war klar, was im Mittelalter passiert war. Dieses Gefangensein in Dogmen, das ist wie die babylonische Gefangenschaft des Volkes Gottes. Da prüft Gott das Volk, da züchtigt er es. Und es ist jetzt die Zeit, so empfand er, um diese Gefangenschaft aufzugeben, um daraus frei zu werden. Er hat in dieser Schrift wesentlich gegen die Sakramente geschrieben, gegen das Gefangensein in diesen Sakramentsgedanken der damaligen Christenheit. Aber ihm war das völlig klar, dass die Geschehnisse um Israel eigentlich etwas zeigten, was die Kirche Gottes, die Versammlung, betrifft. Und dieser Gedanke ist enorm wichtig. Schauen wir mal kurz auf diese Geschichte. Das Volk wurde aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei. Das haben wir alle erlebt. Wir sind befreit aus der Sklaverei. Auf dem Weg in das Land, das Gott ihnen verheißen hatte. Einem Weg durch die Wüste. Auch das Bild verstehen wir. Wir gehen auch in einer Wüste. Wir nehmen unseren Weg durch diese Wüste. Und das Volk erreicht das Land. Es betritt das Land. Das haben wir auch erlebt. Wir sind versetzt in die himmlischen Örter. Wir sind gewissermaßen gleichzeitig in der Wüste und im Land. Dann im Land versagen. Immer wieder Untreue. Und wir haben das gelesen, Untreue ist ein wichtiges Wort im Propheten Maleachi. Aber Gott handelt immer wieder in Gnade, hilft immer wieder. Die Zeit der Könige, die auch nicht so nach Gottes Gedanken waren, war aber doch, er gab Segen unter David und Salomo, eine großartige Zeit. Und dann die Teilung des Volkes. Schon während der Zeit Salomos wurde dieser Widersacher Jerobeam mehr und mehr sichtbar. Und nachdem Salomo gestorben war, zerfiel das Reich in zwei Teile. Nord- und Südreich, das Nordreich durch Jerobeam regiert, das Südreich durch Rehabeam, den Sohn Salomos. Rehabeam versuchte, diese Teilung rückgängig zu machen, militärisch, wurde aber gestoppt und Gott sagte ihm, von mir aus ist diese Sache geschehen. Ein Gericht Gottes, die Teilung des Volkes, die bis heute andauert. Die Menschen, die wir heute oder die in Israel leben, auch die Zurückgekehrten, die in diesem Staat leben, sind im Wesentlichen Nachkommen des Südreiches. Juden, Benjaminiter, einige Leviten und einige ganz, ganz wenige aus anderen Stämmen, wie im Neuen Testament, wo die Prophetin Anna zum Beispiel aus dem Stamme Aser genannt wird. Aber es waren Nachkommen Judas, Benjamins und des Stammes Levi. Die 10 Stämme sind verschollen. Die Teilung dauert an bis heute. Die Christenheit ist auch zerteilt. Nicht in 2 Teile, in vielleicht Tausende. Keiner überschaut das. Also immer wieder Ähnlichkeiten mit dem, was geschah. Und dann in diesen beiden Reichen, Süd- und Nordreich, unterschiedliche Entwicklungen. Im Nordreich 19 Könige, die alle taten, was böse war, in Gottes Augen. Im Südreich 19 Könige, eine Königin, 8 taten, was recht war. Ein König begann schlecht, Manasse, und bekam doch die Chance zur Wende am Ende seines Lebens und ergriff diese Möglichkeit. Großartig, die Gnade Gottes wirkt. Und dann 722 die Wegführung in die assyrische Gefangenschaft. Wir haben diese Zahlen am Ende der Bibel. Ohne Rückkehr, das wissen wir. Und 605 vor Christus begann dann die erste Wegführung aus dem Südreich. 3 Wegführungen in 3 Wellen wurden die Menschen aus dem Südreich, Juda, Benjamin, nach Babylon geführt. Und ein ganz trauriger Überrest, die nichts hatten, die auch Nebukadnezar nicht wollte, die blieben im Südreich zurück. Bei ihnen blieb Jeremia und diente ihnen. Und diese ganz wenigen gingen dann noch nach Ägypten. Wie furchtbar, wie schade, wie schrecklich. Aber die Zeit in Babylon war eine Zeit der Prüfung und der Züchtigung. Das Volk gefangen unter Fremdherrschaft. Und dann konnten sie zurückkehren. Auf der Weltbühne änderten sich die Dinge. Die Babylonier wurden abgelöst durch die Medo-Perser und die verfolgten eine andere Politik. Unter Kores gab es die Möglichkeit der Rückkehr. Und ein Teil des Volkes, ein Überrest, kehrt zurück. Die Bücher Esra und Nehemia berichten das. Und sie fangen mit großem Elan, mit großer Energie an, wieder den Tempel erst den Altar aufzubauen, dann den Tempel und dann auch die Stadt und besonders die Stadtmauer. Alles das sind Bilder, die wir gut verstehen. Übertragen wir das auf die Geschichte der Kirche und ich empfehle auch Jüngeren mal dieses großartige Werk von Andrew Miller zu lesen, die Geschichte der christlichen Kirche. Man kann das noch im Paulus Verlag kaufen. Großartig, wie das deckungsgleich ist mit dem, was Israel widerfuhr. Versagen und Gnade, Neubeginn, immer wieder ein Aufleben und immer wieder neue Untreue. Wenn wir zurückblicken, ist das doch bei uns auch so. Es ist oft im persönlichen Leben so, dass es da ein Aufleben gibt und wieder ein Erschlaffen und ein Aufleben. Es ist aber auch in der Geschichte der Christen so gewesen. Und es gab immer wieder großartige Erweckungen. Wie gesagt, eben für Luther war klar, die Reformation, das war ein Auszug aus Babylon. Und es war tatsächlich ein Auszug, wirklich, aber nur für eine kurze Zeit. Die Reformation, so haben viele Ausleger gesagt, war ein Werk Gottes. Der Protestantismus, der daraus geworden ist, leider nicht. Und danach wieder eine Zeit der Erweckung. Wir kennen das so ab 1800, viel Erweckung in Europa. 1827 begann man zusammenzukommen, wie wir das kennen. Unfassbare Energie und Kraft und Segen aus dieser Zeit. Man ist erstaunt, wenn man das liest, was damals geschah. Und wenn man sich die heutige Schwachheit ansieht, da kann man es kaum fassen. Wieder neue Belebung. Großartig. Wieder erweckte Gott Menschen, erweckte der Herr Menschen, die folgen wollten. Immer wieder Überrest. Schon die Zurückgekehrten aus Babylon waren ein Überrest des ganzen Volkes. Und dann auch die Menschen hier in Malachi, die angesprochen werden und die sich ansprechen lassen, das wird vielleicht ein Thema sein, noch morgen oder übermorgen, die in Kapitel 3, Vers 16 erwähnten, auch da wieder ein Überrest. Man kann durchaus sagen, der Begriff ist jetzt nicht abfällig, ein Überrest im Überrest. Und Überrest bedeutet immer, es sind wenige, die treu sind, die dem Herrn folgen wollen. Wäre die Masse treu, gäbe es keinen Überrest. Das ist so. Aber sie ist es leider nicht. Und wir leben in einer ähnlichen Zeit wie Malachi. Das Christentum hat große Entwicklungen und Erweckungen erlebt in der Vergangenheit. Immer wieder neu. Und immer wieder neues Versagen. Und doch, durch die Gnade des Herrn gibt es immer noch Menschen, die dem Herrn nachfolgen wollen, die das Wort hören. Aber der Gesamtzustand ist traurig. Und hier in Malachi ist es sehr deutlich, der Gesamtzustand, der so etwa 430 vor Christus, das ist die Zeit von Malachi, vorherrschte, nachdem Esra und Nehemia gewirkt hatten, nachdem Propheten wie Haggai gesprochen hatten, der Gesamtzustand ist ein trauriger. Das wird hier deutlich gemacht. Eine Gesellschaft, in der Gott vieles zu beanstanden hat, die hochmütig ist, eine christliche Gesellschaft, die hochmütig ist. Das Buch Malachi ist ein Buch der frechen Fragen. Immer wieder diese Frage, worin hast du uns geliebt? Vers 2. Womit denn und warum? Immer wieder diese frechen Fragen. Man könnte sagen, das sind patzige Fragen, wie ein unerzogenes Kind. Was habe ich denn gemacht? Ja? Also in diesem Stile sprechen sie mit Gott. Und der große Gott antwortet ihnen mit großer Geduld und zeigt die Dinge auf. Also das ist unsere Situation in der heutigen Zeit. Wir leben in einer christlichen Gesellschaft. Wir leben inmitten vieler, vieler, die sich Christen nennen. Sicherlich auch mancher, die bekehrt sind. Aber der Gesamtzustand entspricht sehr stark dem, was wir hier bei Malachi lesen. Und es ist für uns bedeutsam, was ist zu tun? Ein wichtiges Moment ist sicherlich in diesen Propheten erkenntlich oder erkennbar. Die Antwort, die er gibt, ist, dass der Herr kommen wird. Kapitel 3 haben wir das ja. Das Kommen des Herrn. Natürlich auf alttestamentlichem Boden. Es geht natürlich zunächst einmal um die Erscheinung in Herrlichkeit. Aber wir sehen im Neuen Testament, dass diese Verse in Kapitel 3 auf das Kommen des Herrn Jesus, auf die Menschwerdung des Herrn Jesus auch angewandt werden. Auch der Dienst von Johannes, das werden wir vielleicht noch vor Augen haben. Und wir denken an die Sendschreiben in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Da wird Ähnliches deutlich. In den ersten drei Sendschreiben, die noch etwas von der Anfangszeit zeigen, die Zustände zeigen, die heute schon Geschichte sind, vorbei sind, da gibt es noch einen Appell an alle zur Umkehr. Da gab es noch die Möglichkeit, für alle umzukehren. In den letzten vier Sendschreiben finden wir eine andere Struktur. Da gibt es Appelle an die Überwinder. Aber es gibt keine Hoffnung mehr für das Ganze. Und in den letzten vier Sendschreiben wird vorgestellt, der Herr kommt. Das ist die Lösung. Es wäre töricht zu glauben, dass es in der Christenheit insgesamt nochmal eine gesamte Wende gäbe, eine komplette Wende hin zum Herrn. Das bedeutet nicht, dass er immer wieder Erweckung geben wird und geben kann, dass er sich zu den Gläubigen bekennt, die ihm folgen wollen, dass mitunter auch an Orten Großes passiert, wo wir staunen, aber keine gesamte Wende, die ist nicht zu erwarten, sondern der Herr kommt. Und es ist ja so, im Propheten Malachi, oder der Prophet Malachi ist der letzte Schriftprophet, man sagt ja so leichthin, danach kommen 400 Jahre des Schweigens, in denen Gott nicht mehr durch Schriftpropheten zum Volk spricht. In der Bibel wird nicht direkt berichtet, was in diesen 400 Jahren geschah. Es wird in einer prophetischen Vorschau in Daniel 11 vorgestellt. Das werden wir, so hoffe ich, noch ein wenig sehen können. Jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Zeit charakterisiert wird und übertragen das auf unsere Zeit. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch Malachi. Ein interessanter Einstand zu diesem Propheten. Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel. Interessant. Es wird nicht gesagt an Juda. Denn die Menschen, die angesprochen werden, das waren doch Menschen, die von Babylon zurückgekehrt waren. Es waren Juden. Wenige Benjaminiter, aber sie werden als Juden bezeichnet. Aber er sagt Israel, der Geist Gottes. Er sieht immer das Ganze. Er spricht Einzelne an, aber hat das Ganze im Blick. Wisst ihr, das ist wunderbar. Dass wenige Treue, die dem Herrn folgen wollen, die sein Wort beachten, die es verwirklichen, man könnte sagen, die Rechte des ganzen Volkes haben, von ihm so gesehen werden. Ja, wir kennen das aus dem Römerbrief. Also wird ganz Israel errettet werden. Und es ist nur eine Teilmenge des Volkes. Für Gott bedeutet es, das sind alle. Die stellen das dar, dieses Volk. Sehr schön diese Perspektive des Wortes des Herrn an Israel durch Malachi. Interessant, diesen Mann kennen wir gar nicht. Wir haben keine biografischen Notizen. Wir wissen nicht, wer war das denn? Es ist sogar noch nicht mal unbedingt klar, ob der wirklich so geheißen hat. Maleachi heißt mein Bote. Wenn man in Kapitel 3 schaut, siehe, ich sende meinen Boten, 3 Vers 1, dann steht dort auch, siehe, ich sende Maleachi. Die Übersetzer sind der festen Überzeugung, dass in Kapitel 1, Vers 1 eine Person gemeint ist mit einem Eigennamen und dass in Kapitel 3, Vers 1 eben die Funktion dieses Mannes vorgestellt werden soll. Ich kann dazu nicht sagen, weil ich da nicht kompetent bin im Hebräischen, aber sie haben es so übersetzt. Maleachi hatte offenbar so geheißen und sein Dienst war deckungsgleich mit seinem Namen, aber er als Person tritt zurück. Und das ist ein Kennzeichen auch von Treue in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit des Verfalls, dass die, die der Herr benutzen will, zurücktreten hinter ihre Botschaft. Das ist sehr schön. Und wenn uns das prägt, dann ist das ganz in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes. Das ist immer auch das Kennzeichen wahrer Erweckung. Wir denken jetzt mal an das, was wir so aus der Rückschau noch wissen, aus der Zeit, wo der Herr auch in unserem Land und auch in anderen Ländern mächtig wirkte. Ich habe eben 1827 genannt, als Beginn des Zusammenkommens in England und auch die Folgezeit in England und später in Deutschland, in vielen Ländern, war eine großartige Zeit, in der der Herr wirken konnte. Und interessant war, die er benutzte, waren eigentlich demütig. Sie waren nicht in irgendeiner Weise Menschen, die groß herauskommen wollten. Im Gegenteil, das war ihr fester Vorsatz. Diese Brüder wollten nicht in irgendeiner Weise als Person in den Vordergrund. Wir kennen das noch. Die alten Botschafterjahrgänge haben in der Regel keinen Verfasser genannt. Das hat man viele, viele Jahrhunderte oder Jahrzehnte unterlassen. Ja? Die Verfassernamen erschienen nicht. So nach und nach in unseren Schriften war das dann irgendwann, ich kann mich erinnern, so 60er, 70er Jahre, dass unter Artikeln ein Kürzel stand. Man wusste manchmal, das ist der Bruder. Heute stehen die Klarnamen, die Vollnamen darunter. Auch, dass wir im Liederbuch ein Verzeichnis der Dichter und der Komponisten haben, ist neu. Das hat wohl auch presserechtliche Hintergründe. Zum Teil ändern sich auch Gesetzessituationen. Aber was die Brüder immer gekennzeichnet hat, zurückzutreten und nicht im Vordergrund zu stehen, keine Stars zu sein. In der Versammlung Gottes darf es keine Stars geben und keine großen Namen. Das wäre schlimm, wenn das dahin führt. Wie schön. Wir haben immer noch versucht, daran festzuhalten, wir wollen das auch beibehalten, dass wir nicht irgendjemanden groß machen, dass nicht irgendein Name erscheint, ja, dass wir unsere Versammlungssäle nach einem Bruder nennen. Das ist das Sowieso-Saal oder so etwas. Ja, wir kennen das aus der Christenheit, klar. Aber es ist sehr deutlich, Maleachi, dieser bescheidene Mann, über den überhaupt nichts gesagt wird, er spricht nicht über sich, sondern er tritt hinter seine Botschaft. Und das soll an uns appellieren, es weiter so zu tun. Nicht irgendwie Menschen hochzuheben, Menschen groß zu machen. Es ist nur einer, den wir groß machen. Das ist der Herr. Vers 2, ich habe euch geliebt. Auch schön, dass es damit beginnt. Mit der Liebe des Herrn zu seinem Volk. Das betont er. Durch all die Jahrtausende hindurch, beim irdischen Volk und auch beim himmlischen Volk, er liebt. Der Herr ist ein liebender Herr. Er bemüht sich aus Liebe. Er züchtigt aus Liebe. Er will die Dinge nicht lassen, wie sie sind. Und dann die freche Frage, worin hast du uns geliebt? Es kommt eine Passage über Esau und Jakob. Ich habe das nicht gelesen, weil es zu weit führen würde. Aber sehr deutlich, wie der Herr geduldig auf diese Dinge eingeht, wie er ihnen erklärt, worum es ihm geht. Und immer wieder freche Fragen und üble Reaktionen. Wie schlimm, wenn das so ist. Es werden dann ab Vers 6 gewisse Dinge genannt, die den Zustand des Volkes damals kennzeichnen, die auch den Zustand der heutigen Christenheit kennzeichnen, auch der christlichen Gesellschaften. Wir meinen jetzt mit Christenheit zunächst einmal das ganze christliche Zeugnis, alle, die sich Christen nennen. Das ist auf der Welt eine riesengroße Gruppe. Es ist die, ja, immer noch zahlenmäßig größte religiöse Gruppe, noch zahlenmäßig mehr als der Islam. Und diese Menschen, die alle irgendwie christlich sind, An die dürfen wir denken. In der Mitte dieser Menschen leben wir. Wir leben in einem Land, das eigentlich christlich ist, sich so nennt, das eine christlich-jüdische Tradition oder Kultur hat und das auch so sagt. Tritt ein wenig mehr in den Hintergrund, aber es ist noch so. Was kennzeichnet diese christlichen Gesellschaften? Und in welcher Gefahr sind wir, da hineingezogen zu werden? Ein Sohn soll den Vater ehren und der Knecht seinen Herrn. Ein Problem, das wir sehr wohl kennen, das typisch ist für christliche Gesellschaften, das, so meine ich, in unserer Mitte noch nicht erkennbar ist, aber seien wir auf der Hut. Sohn-Vater. Beziehung Sohn-Vater. Ein Sohn soll den Vater ehren. Und später nochmal, 2 Vers 10, haben wir nicht alle einen Vater im Sinne eines gemeinsamen Ursprungs als Volk. Ja, das ist typisch für die christlichen Gesellschaften, die Ablehnung des Vaters. Und das ist durchaus nicht ohne. Wohlgemerkt, wir sind sicherlich noch weit davon entfernt, aber die Einflüsse sind doch da. In den 1960er Jahren schrieb ein bekannter Soziologe, Mitscherlich hieß der, Alexander Mitscherlich, ein Buch mit dem Titel Auf dem Weg in die vaterlose Gesellschaft. Er zeigte damals auf, dass die westlichen Gesellschaften den Vater eigentlich immer mehr an den Rand drängen, dass der Vater mehr und mehr zur Unperson wird. Natürlich ging das einher mit einem Verfall von Sitte und Moral in der Gesellschaft. Und bis heute ist es so, das können wir erkennen, in unserer Gesellschaft, ich meine jetzt in unserem Staatswesen, gilt der Vater nichts mehr. Es wird ein großer Hype gemacht um eine alleinerziehende Frau, ja, und der Vater ist so, der Staat ist so eine Art Allvater. Diese Menschen werden eigentlich sehr hochgehoben und der Vater wird zur Unperson. Der alte, weise Mann, das ist der Böse, der ist schuld an allem. Und die Vaterschaft, die wird absolut unter Verdacht gestellt. Wir kennen das aus vielen Schlagwörtern. Ein Schlagwort von verschiedenen linken Gruppierungen und auch von extremen Umweltgruppen, Extinction Rebellion hat das zum Beispiel, das lautet, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Patriarchat heißt Vaterrolle leben. Und das ist verderblich, das will man nicht. Vor etwas mehr als einem Jahr gab es einen Anschlag auf die elektrischen Anlagen beim Tesla-Werk in Berlin von einer Umweltgruppe Vulkan, nannte sie sich. Sie hinterließ ein Bekennerschreiben, wo drin stand, der Anschlag richtet sich gegen Faschismus, Rassismus, Patriarchat. Ja? Also der Vater gilt nichts mehr. Und wir verstehen sehr wohl, warum das so ist, weil Gott, der Vater, etwas überaus Großes und Herrliches ist. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat. 1. Johannes 3. Und wir stehen in Gefahr, uns da irgendwo mit hineinziehen zu lassen. Unsere Rollenklarheit zu verlieren. Ja, diese Rollenklarheit Vater, Mutter, Kinder, Beziehung, Vater, Sohn, die Ehrerbietung, die normal ist. Alle diese Dinge werden in unserer christlichen Gesellschaft massiv weggeschoben. Es ist kein Problem anderer Gesellschaften. Das haben die Muslime nicht. Das haben auch verschiedene Naturregionen nicht. Das ist ein typisches Problem christlicher Gesellschaften. Und wohlgemerkt, wir sind davon nicht unberührt. Unsere Kinder in den Schulen bekommen genau das vorgestellt. Ja, sie bekommen genau diese Dinge vorgestellt, mannigfach. Es ist wahrscheinlich bekannt, dass Schulbücher von Kommissionen, Schulbuchkommissionen genehmigt werden müssen. Und in unserem Bundesland war es viele Jahre schon so, ich kenne das noch aus meiner Dienstzeit, dass Schulbücher im Fach Deutsch zum Beispiel nicht genehmigt wurden, wenn sie ausschließlich die normale Familie zeigen. Das konnte vielleicht in einem Text vorkommen. Aber ansonsten muss die ganze Vielfalt der Gesellschaft abgebildet werden. Alleinerziehende und was nicht alles. Ja, will das gar nicht schildern. Also da wird Einfluss ausgeübt. Und die Ehe und die normale Familie, die wird als spießig dargestellt. Die wird verspottet. Da gibt es Texte wie von Tucholsky, habe ich mehrfach in solchen Büchern gelesen, ein Gedicht danach, wo es dann heißt, dass nach einem Happy End im Film normalerweise abgeblendet wird. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet, Berliner Jargon. Und da wird geschildert, wie schrecklich die Ehe ist. und wie sich der Vater benimmt und wie schlimm das alles ist. Also es wird bewusst auf vielfältige Weise das, was göttlich gegeben ist, was gut ist, zunichte gemacht, verspottet. Und das bleibt nicht ohne Folgen, auch für Kinderseelen. Da werden irgendwelche Dinge veranlasst und wir sind als Eltern und Großeltern gefordert, zu zeigen, welch ein Segen damit verbunden ist, die Rollen, die das Wort Gottes zeigt, zu leben, darin zu bleiben, das auszuleben. Welch ein Segen, wenn ein Kind feststellt, mein Vater ist bewusst Vater. Und er lebt das auch und er steht dazu. Wenn es vielleicht vergleichen kann, wie es bei anderen Familien aussieht. Also ein hoher Auftrag, ein wichtiger Auftrag. Interessant, dass das hier als erstes genannt wird, Sohn, Vater. Typisch für christliche Gesellschaften. Knecht, Herr, Autoritätsverlust. Auch das ist ein Beispiel oder ist ein Phänomen christlicher Gesellschaften. Autoritätsverlust, keine Anerkennung von Autoritäten, Kampf dagegen. Ich verzichte hier auf Beispiele. Wenn ich denn Vater bin, sagt Gott, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Heerscharen. Das kommt immer wieder vor, Herr der Heerscharen. Und jetzt spricht er in Vers 6 die Priester an. Priester sind wir alle. Ja, wir sind alle Priester, jeder Gläubige. Jeder Gläubige ist gerufen zu dienen, dem Herrn zu dienen, priesterlich. Das ist uns deutlich und bekannt. Natürlich, es waren damals spezielle Priester, bestimmte Personen, aber heute ist jeder Priester. Und jetzt geht es um ein Problem in den folgenden Versen, das uns auch anspricht. Diese Priester brachten etwas dar. Und der große Gott sagt ihnen, dass sie ihren seinen Namen verachtet haben und sprechen, womit haben wir deinen Namen verachtet? So hatten sie gesprochen. Und dann zählt er auf, was sie getan haben. Und wir dürfen das natürlich darauf beziehen, dass auch wir priesterlich dienen. Wann tun wir das besonders? Natürlich am Sonntagmorgen, wenn wir Opfer des Lobes und Dankes bringen. Wir kennen diesen Gedanken aus dem ersten Petrusbrief, dass wir ein heiliges Priestertum sind, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, wohlangenehm durch Jesus Christus. Geistliche Priester, heilige Priester, aber auch königliche Priester. Um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und der Petrusbrief zeigt dann nach dieser Ausführung, wie das geht, wie wir in unserem Leben den Herrn verherrlichen. Aber bleiben wir beim ersten Punkt. Was bringen wir da? Und jetzt nennt er Dinge, die können wir gut verstehen. Er sagt, ja, ihr habt den Tisch des Herrn verunreinigt. Ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verächtlich. Das heißt, ihr nehmt das gar nicht mehr ernst. Das bedeutet euch nichts mehr. Erinnern wir uns nochmal, wir kommen am Sonntagmorgen am Tisch des Herrn zusammen. Natürlich ist der Tisch des Herrn, der nochmal in Vers 12 erwähnt wird, in diesem Fall der Altar. Es ist nicht deckungsgleich, aber doch ist der Anklang interessant. Wir kommen da zusammen, wir bringen geistliche Schlachtopfer, alle als Priester. Und die Frage ist, verachten wir das vielleicht? Ist das für uns unwichtig? Das ist gemeint. Verachten heißt es nicht wertschätzen. Nichts davon halten. Wie gehen wir sonntags morgens in die Zusammenkünfte? Was bringen wir da? Was bringen wir mit? Was bedeutet uns das? Oder ist das eine lästige Pflicht? Sagen wir, Vers 13 wird es so ausgedrückt, siehe, welch eine Mühsal. Ist das so eine lästige Pflicht, dass wir denken, ach ja, Sonntagmorgen, wir müssen wieder früher aufstehen, testen wir uns. Ja, jeder mag das mal auf sich einwirken lassen. Und dann, was bringen wir? Der große Gott sagt hier, ihr bringt Blindes, Lahmes, Krankes. Bring es doch deinem Statthalter. Das ist so eine gewisse göttliche Ironie. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder Rücksicht auf dich nehmen? Also er sagt gewissermaßen, schaut mal, wenn ihr zu irgendjemand hingeht, dem ihr was bringt, vielleicht ein Präsent, ein Geschenk, irgendwo, ihr wählt doch gut aus, wenn das eine hochgestellte Persönlichkeit ist. Ihr überlegt doch, was können wir bringen. Und wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr mir etwas bringt, was bringt ihr dann? Praktisch oder tatsächlich? Klar, sie hatten Minderwertiges geopfert. Das wird später nochmal gesagt in Vers 13. Weil ihnen das Ganze nichts bedeutete und nichts mehr wert war. Interessant ist nur, wenn man diese ersten beiden Kapitel sieht, welche Auswirkungen das hat. Interessant ist, dass es am Sonntagmorgen, so sage ich das auf uns bezogen, beginnt, dass die Qualität des Zusammenkommens am Sonntagmorgen dramatische Auswirkungen hat auf das Ganze, auf die Ehen, auf das Zusammenleben. Ja, das ist der Punkt. Die Woche beginnt für uns mit dem Brotbrechen, mit der Verkündigung des Todes des Herrn, damit, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen. Und das ist ein enorm wichtiger Moment, dass wir das tun. Und wie gehen wir dahin? Fragen wir uns jetzt mal heute Abend, am Freitagabend, haben wir in dieser Woche seit Sonntag schon einmal über den kommenden Sonntag nachgedacht? Gab es da etwas in dieser Woche, wo wir gedacht haben, interessant, was ich da gelesen habe oder womit ich mich beschäftigt habe oder was mir in einem Lied auffiel? Sehr interessant. Und vielleicht den Gedanken gehabt, ja, das will ich noch einmal näher untersuchen. Ich will mich damit beschäftigen. Vielleicht auch, wenn es die Brüder betrifft, der Gedanke, vielleicht könnte ich diesen Gedanken mal an einem Sonntagmorgen aussprechen, im Gebet, vielleicht ein Lied vorschlagen, vielleicht einen Text lesen. Also das zeigt, wenn wir unvorbereitet in den Sonntagmorgen gehen, wenn die ganze Woche mit völlig anderen Dingen ausgefüllt ist und wir überhaupt nicht einen Gedanken an den kommenden Sonntagmorgen haben und uns nicht fragen, was können wir bringen, dann ist das überaus schlimm. Dann ist das etwas, was den Herrn verunehrt, was er deutlich anspricht. Und davon geht dann vieles andere aus. Der Sonntagmorgen muss ein geistliches Niveau haben. Das muss nicht irgendwie künstlich sein. Bitte versteht mich recht. Es wäre schlimm, wenn wir ein auswendig gelerntes Gebet sagen würden. Wenn wir uns überlegen würden, wie können wir perfekt formulieren? Darauf kommt es gar nicht an. Es ist keine rhetorische Leistung. Es ist das Herz, um das es geht. Es ist die Frage, inwieweit sind wir vorbereitet? Inwieweit hat uns das bewegt die Woche über, was wir dann am Sonntagmorgen gemeinsam ausdrücken? Ich denke, wir verstehen das sehr wohl, was uns hier vorgestellt wird. Und der Herr klagt darüber. Er sagt, ich habe kein Gefallen an euch. Vers 10. Und das ist eine Klage, die haben wir an anderen Stellen der Bibel auch. Das ist in den vielen Propheten zu finden. Auch bei Amos lesen wir das, dass Gott sagt, wenn es ums Opfern geht und das Zusammenkommen, ihr liebt es so. Es gefällt euch, sagt er, aber mir nicht. Tu den Lärm deiner Lieder von mir weg, sagt er. Ich mag das nicht hören. Ich mag deine Opfer nicht riechen. Auch Jesaja klagt das. Fragen wir uns doch mal, wem gefällt unser Zusammenkommen? Wem muss es gefallen? Wir kennen ja diesen Begriff der Wohlfühlgemeinde, dass man sich wohlfühlt in einem Zusammenkommen und dass man es ausrichtet nach den Bedürfnissen derer, die zusammenkommen. Aber die Sicht, die wir hier finden, ist eine andere. Es muss dem Herrn gefallen. Es muss das sein, was er wünscht. Natürlich, wenn wir geistlich sind, wird es auch uns gefallen. Dann werden wir einen Segen haben. Aber wir sehen, welcher Niveau. Vielleicht ist euch diese Episode bekannt. Der Bruder Heikop hat sie einige Male erzählt. Er sagt, dass er auf einer Familienfeier mit verschiedenen Gläubigen zusammen war aus der Verwandtschaft und dass sich verschiedene Brüder, mit denen er sprach, also Gläubige, unterhielten über die Zustände an den Orten, wo sie waren. Und einer sagte, ich bin in der reformierten Kirche, bei uns hat keiner was zu sagen außer dem Pfarrer. Der entscheidet alles, der lenkt alles, der richtet alles ein. Und ein anderer berichtete von einem anderen Ort und sagte, ja, bei uns gibt es einen Brüderrat, ich bin da drin, ich kann gewisse Dinge mitentscheiden, gewisse Dinge mitplanen. Ein anderer hatte noch andere Schilderungen. Da wurde er gefragt, wie ist das denn da, wo du dich versammelst? Ja, sagte der Bruder Heikop, wenn ich euren Maßstab anlege, muss ich sagen, bei uns ist es am allerschlimmsten, es hat nämlich niemand was zu sagen. Wir alle haben nichts zu sagen. Wir kommen zusammen und wir wissen nicht von uns aus, was wir bringen sollen. Wir fragen den Herrn. Er alleine darf entscheiden. Es geht nach ihm, nach seinen Gedanken. Wisst ihr, das ist entscheidend. Wir sammeln auch für den Sonntagmorgen, wir nehmen mit, vielleicht Lieder, vielleicht Gedanken und sind abhängig vom Herrn. Hoffentlich. Und das ist das Ideal, dass wir fragen. Und es kann sein, dass es 4, 5, 6 Wochen dauert, bis der Gedanke, der dich bewegt, vielleicht am Platz ist und gesagt wird. Wunderbar, dass wir das leben dürfen, dass das hier vorgestellt wird. Also die Opfer, der Dienst entsprach nicht Gottes Gedanken. Und es ist interessant, dass in diesen Ausführungen immer wieder so ein Lichtblick auftaucht von der Zukunft. Vers 11, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen. Das wird kommen. Der Herr sagt selbst, es wird eine Zeit kommen, da ist das perfekt. Und letztendlich diese Herrlichkeit, das ist immer eine Herrlichkeit, die im tausendjährigen Reich gesehen wird, diese Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches, die darf und soll in der Versammlung Gottes schon Wirklichkeit werden. Das haben wir an vielen Stellen der Bibel, dass Großartigkeiten des Reiches in der Versammlung Gottes schon Wirklichkeit werden. Herrlichkeiten, die wir genießen dürfen. Wir kennen vieles davon. Und auch das, was wir hier haben, das ist in dem Zeitalter der Versammlung Wirklichkeit geworden. Das ist auch heute noch so. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird der Name des Herrn groß sein unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert. Es beginnt am Sonntag zum Beispiel, wir denken an das Brotbrechen, an der Datumsgrenze, von uns aus gesehen ganz im Osten. Da beginnt man, das Wort des Herrn zu verkündigen oder den Namen des Herrn groß zu machen. In Samoa, auf dieser Insel zum Beispiel, ich wusste das auch nicht, aber mein Sohn ist mal da gewesen, eine überaus christliche Insel mit sehr, sehr vielen Gotteskindern, Samoa, sehr bemerkenswert, mit sehr vielen frommen Menschen, da kommt man am Sonntag zusammen. Und dann den ganzen Tag überall, ja, wenn in Samoa der Tag beginnt, ist es an anderen Orten noch Nacht. Und dann um den Erdball herum, das ist die Wirklichkeit der Versammlung, wie schön ist das. Und im tausendjährigen Reich wird das natürlich auf dieser Erde auch perfekt sein. Aber wie schade. Und dann Vers Kapitel 2, wieder der Appell an die Priester und die Erinnerung an ihre Verantwortung. Vers 7, die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Das Gesetz sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn, der Heerscharen. Ihr aber seid abgewichen vom Weg. Natürlich, mit Priestern sind alle gemeint. Aber hier sind natürlich die im Fokus, die das Wort Gottes verkündigen. Und sie sollen gekennzeichnet sein davon, dass sie Erkenntnis bewahren. Frage an uns alle, an uns Brüder, die wir das Wort verkündigen, und das sollten eigentlich alle sein, sind wir die, deren Lippen Erkenntnis bewahren, aus deren Mund man das Gesetz sucht, die Lehre oder die Unterweisung, sagt die Anmerkung. Wie schön, wenn das die Wirklichkeit ist in den Orten, an den Orten, wo wir zusammenkommen. Hier in Mülheim zum Beispiel, dass die Geschwister tatsächlich aus dem Mund der Priester das Gesetz suchen. Oder wie es in der Anmerkung heißt, die Lehre oder die Unterweisung. Dass die, die das Wort verkündigen, auch Erkenntnis bewahren. Ja, das ist Voraussetzung für einen gesunden Zustand. Ja, ein Bruder hat es mal so gesagt, Belehrung aus dem Wort Gottes, das ist Gottes Methode, um die Versammlung Gottes fortbestehen zu lassen. Belehrung, das ist Gottes Methode. Belehrung aus dem Wort Gottes, das ist seine Methode. Ja, das braucht eine Versammlung. Es muss dem Herrn gefallen. Ja, wenn wir jetzt sagen würden, wir müssen gewisse Dinge mal ändern, das muss mal poppiger werden, das muss anders werden, das muss die Menschen ansprechen, dadurch wird eine Versammlung nicht gesund. Dadurch wird sie nicht stabil. Sie wird stabil und gesund durch die Belehrung aus dem Wort Gottes. Ihr aber seid abgewichen vom Weg. Das ist ein Urteil, was man sicherlich über einen großen Teil der Christenheit auch aussprechen muss. Immer wieder diese Fragen des Volkes, aber Gott antwortet geduldig. Und dann haben wir ab Vers 10 bis zum Ende des Kapitels eine sehr, sehr traurige Situation, die vorgestellt wird, die damals im Volk Gottes nach den bemerkenswerten Entwicklungen unter Esra und Nehemia eingetreten war. Wir lesen natürlich schon bei Nehemia auch, dass es das damals schon gab, dass man sich fremde Frauen nahm, dass man aber wieder die Dinge dass man sich wieder besann und letztendlich die Dinge rückgängig machte. Aber offenbar, nochmal später, war das eine gewisse Regel geworden. Und es wird hier gesagt, Juda hat das Heiligtum des Herrn entweiht, das ist der Vers 11, das er liebte, Gott liebte dieses Heiligtum und ist mit einer Tochter eines fremden Gottes vermählt. Wenn man die folgenden Verse liest, dann bekommt man folgenden Eindruck. Durch das, was vorher geschildert wird, durch dieses sinkende Niveau im Opferdienst, gab es moralische Fehlentwicklungen im Volk. Ehen, die nicht Gottes Anerkennung fanden. Und wir wollen uns wirklich fragen, inwieweit das nicht auch eine Diagnose unserer Zeit ist und uns persönlich trifft. Tochter eines fremden Gottes. Ja, sie hatten sich Frauen genommen aus den Heiden. Sie hatten offenbar die eigenen Frauen entlassen. Weil der Herr Zeuge gewesen ist, Vers 14, zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast, dass sie doch deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Ist das nicht auch ein Problem unserer Zeit? Die Älteren werden das bestätigen, dass die Zahl der Ehescheidungen auch in unserer Mitte zugenommen hat, dass das Ausmaß von Untreue größer geworden ist und dass auch Ehen, die nicht Gottes Anerkennung finden, zugenommen haben. Zum Beispiel hier die Tochter eines fremden Gottes. Es ist vollkommen klar, was das Wort Gottes sagt, dass es keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis gibt. Das wissen wir alle. Und noch schlimmer, wenn die Frau, die man geheiratet hat mit der Hilfe des Herrn, die der Herr gegeben hat, gezeigt hat, sie wird hier genannt, die Frau deines Bundes, Vers 14, deine Gefährtin, die Frau deiner Jugend, wenn die entlassen wird für eine andere. Wie furchtbar ist das? Das war damals mehrfach und das tadelt der Herr. Und es ist die Folge eben dieses geistlichen Verfalls. Beides gehört zusammen. Das ist sehr interessant. Und wir leben in einer Zeit, in der leider diese Dinge zunehmen. Fünfmal haben wir in diesen Abschnitten das Wort treulos gelesen. Das ist auch furchtbar, Treulosigkeit. Der Herr ist treu in allem. Wie sollten wir treulos sein? Er sagt, ich hasse Entlassung. Natürlich, das wissen wir auch, die Ehe, so wie die Schrift sie zeigt, wie der Herr sie eingesetzt hat, steht zur Disposition, gerade in christlichen Gesellschaften. Und alles das wird bagatellisiert, wird auch zunichte gemacht. Ich sage das eben schon, die Kinder sind den Einflüssen ausgesetzt. Die Ehe gilt als langweilig, sie ist ein Auslaufmodell. Es werden in der Bundesrepublik wohl statistisch gesehen mehr Ehen geschieden als geschlossen. Viele leben ohne verheiratet zu sein zusammen. Wie traurig. Lassen wir uns davon beeinflussen. Natürlich sind die Kinder dem ausgesetzt. Natürlich müssen wir da wach sein, müssen uns kümmern. Bei uns am Ort ein Ehepaar sprach uns vor längerer Zeit mal an. Die Tochter war nach Hause gekommen, in der Grundschule war sie sehr beunruhigt und nachdem die Mutter dann ein paar Mal nachgefragt hatte, hat das Mädchen gesagt, ja, wir haben einen Text gelesen in der Schule, Papa zieht aus. Und die Mutter hat sich den Text dann mal durchgelesen. Inhalt folgendermaßen, ein Mann nimmt sein kleines Mädchen auf den Schoß und sagt, schau mal, du hast gemerkt, wir verstehen uns nicht mehr, Mama und ich, es geht nicht mehr gut mit uns und weißt du, wir haben beschlossen, dass wir das ändern. Ich habe eine neue Frau gefunden, ich werde zu dieser Frau ziehen und vielleicht findet die Mama ja auch noch einen neuen Mann. Und weißt du, für dich wird alles besser. Du hast dann noch eine zweite Mama. Du kannst selbstverständlich zu mir kommen. Du hast eine zweite Mama und vielleicht noch einen zweiten Papa. Das Ganze wurde beschönigt, wurde toll dargestellt. Und dieses Kind, das natürlich anderes kannte. Und wir denken jetzt an Timotheus, von dem wir lesen, dass er von Kind auf die Heiligen Schriften kannte. Dieses Kind konnte die Lüge empfinden und hatte auch Sorge. Und fragte dann natürlich seine Mutter, kann das bei uns auch sein? Aber wir merken, wie der Teufel arbeitet, wie er verführt, wie er kleinschrittig an uns herantritt, wie er Dinge vorstellt, die wir irgendwann für normal halten, weil sie ja doch alle tun, weil das so oft vorkommt. Wir empfinden nichts mehr dabei. Und das ist die Gefahr. Hier wird es vorgestellt. Entlassung der Frau, die hier genannt wird, Frau deiner Jugend, Gefährtin, und Frau deines Bundes. Und es wird gesagt von dem großen Gott, dass er Zeuge gewesen ist, Vers 14, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Das heißt, der Herr selbst, Das ist der wichtigste Trauzeuge. Der ist Zeuge in diesem Fall. Und wie schrecklich, wenn das geschieht. Das Ganze ist oft mit Trauer und mit furchtbaren Dingen verbunden. Vers 13, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen. Wo solche Dinge passieren, da fließen Tränen. Das ist ja gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Und das kann man nicht einfach so wegtun. Und wir haben sicherlich solche Dinge erlebt, auch im Kreis von Geschwistern, mit wie viel Tränen das verbunden ist. Ein Bruder, der bei uns am Ort groß geworden ist, dann weggezogen ist, vor Jahren, er ging nicht mehr mit uns, kam häufiger zu Besuch. Die Mutter ging noch nach Borbach in die Zusammenkünfte und besuchte uns auch oft, meine Frau und mich. Und er hatte einen Besuch bei uns gemacht und wir haben beide gesagt, ach, der hat aber wirklich eine positive Entwicklung durchgemacht. Er war sehr erfolgreich als Geschäftsmann oder als Selbstständiger und er musste nochmal hier in der Region wohnen, im Süddeutschen, wegen einer Schulung. Er war sonntags bei uns und wir haben uns ausführlich ausgetauscht über sein Glaubensleben, seine Erfahrungen und dann erfuhren wir ganz Furchtbares. Am Montag hatte er ein Klassentreffen seiner alten Schulklasse. Er hatte Frau und Kinder, eine hübsche Frau, eine nette Familie. Am Montag hatte er ein Klassentreffen mit Schülern, Mitschülern. Ja, vor 15, 16, 18 Jahren hatten sie die Schule beendet. Und an diesem Montagabend lernte er auf diesem Klassentreffen eine ehemalige Schülerin kennen, frisch geschieden, mit der er sofort eine Verbindung einging. Er verließ Frau und Kinder. Unfassbar, unglaublich. Es gab keine Möglichkeit, ihm zuzureden. Er blockte alles ab. Furchtbar, schrecklich. Und eine gewisse Zeit später, er hat diese Frau auch geheiratet, nachdem er geschieden war, erschien er nochmal bei uns am Ort zur Beerdigung seines Stiefvaters. Und wir sahen ihn da, ein Bruder und ich. Wir waren erschrocken, muss ich sagen, über seine neue Frau. Ja, das ist jetzt relativ, was ich sage, aber seine eigentliche Frau, die war um Längen hübscher und angenehmer als diese. Dass wir uns fragten, wie kann das denn sein? So, und er selbst wirkte sehr unsicher. Er ging nach der Beerdigung sofort zum Auto. Er stand unten auf dem Parkplatz unterhalb des Friedhofs. Dieser Mitbruder und ich, wir gingen zum Parkplatz. Er hatte einen ganz kurzen Blickkontakt mit uns und dann flossen die Tränen. Er weinte hemmungslos, stieg ins Auto, verschwand. Ja, das ist die Realität. So sieht's aus. Und hier wird vorgestellt, alles das fängt im Herzen an. 2 Vers 2. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben. Es fängt im Herzen an. Wir haben das noch einmal in den folgenden Versen, dass auch das Herz erwähnt wird. Da beginnt das. Vom Herzen sind die Ausgänge des Lebens. Und es hat aber auch mit dem Geist zu tun. Es wird auch hier sehr deutlich gewarnt. Es wird einmal von dem Überrest des Geistes gesprochen. Oder aber auch in Vers 16, so hütet euch in eurem Geist. Der Geist ist der Verstand. Das ist die Fähigkeit des Menschen, logisch zu denken, über Folgen nachzudenken. Es ist der Appell an dich und mich, unsere Herzen zu behüten, wirklich zu behüten, unsere Emotionen zu behüten, aber auch den Kopf klar zu halten. Ich hatte einen Kollegen, kam aus einem christlichen Familienumfeld, aber war selbst nicht gläubig und er kannte so die Denke der Christen, ein grundsolider Mann. Dann sagt er mal zu mir irgendwann vor Jahren, sagte er, ja, weißt du, man kommt ja schon mal auf dumme Gedanken. Dann sieht man irgendeine sehr, sehr hübsche junge Frau und denkt vielleicht an die eigene Frau, die doch ja schon älter geworden ist und stellt sich verschiedene Dinge vor. Dann kommt man wirklich in Schwierigkeiten. Er sagt, bei mir ist das schon gewesen, dass ich dann wirklich innerlich aufgewühlt war. Ich komme immer wieder auf Normaltemperatur, sagt er, wenn ich dann meinen Versicherungsordner anschaue. Ja, das ist Geist, das ist Kopf, Verstand. Und wir haben sicherlich Beispiele vor Augen, wie viele Ehen, die auseinandergegangen sind, auch so unter Ungläubigen, bittere Folgen hatten. In unserer Straße ist bestimmt die Hälfte der Häuser weggegangen, verkauft worden nach Scheidungen. Ja, das hat mit dem Geist zu tun, mit dem Kopf, aber auch mit dem Herz. Vom Herzen sind die Ausgänge des des Lebens. Da müssen wir aufpassen. Und der Herr appelliert, er sagt, ich bin Trauzeuge. Ich habe das gesehen. Und du kannst es mir doch nicht antun, was du tust und was die Israeliten taten, dass sie ihre Frauen entließen, die genannt werden hier die Frau der Jugend, die Gefährtin, die Frau des Bundes. Das war übel. Es war, so sagt der Herr, Gewalttat. Ja, das wird weiter gesagt. Es war Gewalttat. Diese Entlassung. Und er appelliert noch einmal hier an das Herz. Interessant auch diese Formulierung, die er gebraucht. Die Frau deiner Jugend, in Vers 14, an der du treulos gehandelt hast. Ja, was hilft uns? Einmal natürlich der Verstand, das Überlegen, der Geist, er wird angesprochen, aber auch das Herz. Die Frau deiner Jugend, sie wird mehrfach genannt in der Schrift, dieser Begriff. Freue dich an der Frau deiner Jugend. Wir lesen das in den Sprüchen, mal nach dem Prediger käme es vor. Ja, ein Appell an uns alle, die wir vielleicht lange verheiratet sind, vielleicht schon die Silberhochzeit hinter uns haben oder kurz vor der Goldenen stehen. Meine Frau und ich hoffen, das im nächsten Jahr zu erleben, wenn der Herr das schenkt oder noch nicht gekommen ist. Was hilft uns? Frau deiner Jugend wird gesagt. Machen wir uns das bewusst, was mal gewesen ist. Auch in einer Ehe ist das gut und hilfreich, wenn man sich immer wieder vorstellt, wie es mal war. Natürlich, man wird älter. Man hat vielleicht auch Animositäten und bestimmte Dinge, die man mehr und mehr ausprägt und die vielleicht auch manches schwieriger machen. Es kommen Krankheiten hinzu, es kommen Beeinträchtigungen hinzu, alles wahr. Aber wie schön ist das, dass man sich erinnern darf. Wie schön, wenn man mal ein altes Fotoalbum zur Hand nimmt, mal nochmal die alten Dias hervorholt, vielleicht von der Hochzeit sich das nochmal anschaut, nochmal mitempfindet, ja, so hat das begonnen. Und das war einmal. Und das geben wir nicht auf. Auch nicht um des Herrn willen. Ehe ist auch ein Auftrag vom Herrn. Es ist ja ein Bild von Christus und der Versammlung. Und das ist ein hoher Auftrag, das in dieser Welt zu leben, was damit verbunden ist. Ja, es ist interessant zu sehen, wie doch diese Missstände der damaligen Zeit unserer heutigen Zeit gleichen. Es ist zu Herzen gehend zu sehen, was wie zusammenhängt, dass auch das Zusammenkommen, wo wir den Herrn loben und preisen zum Namen des Herrn, Zusammenkommen am Sonntagmorgen, so enorm wichtig ist, dass wir an uns appelliert wird, doch etwas mitzubringen, nichts Minderwertiges, dass uns das immer wieder neu groß sein muss, dorthin zu gehen, um den Herrn zu loben und zu preisen und die klare Warnung vor den Folgen, wenn es da abwärts geht, dass das Folgen hat für das Zusammenleben in der Ehe und natürlich insgesamt für unser Zusammenleben. Der Herr gibt klare Anweisungen, er zeigt, wie Heilung geht und was möglich ist. Und wir wollen ihn bitten, dass er uns bewahrt in dieser Zeit und uns auch hilft, für ihn ein Zeugnis zu sein.